Was für eine starke Lobpreiszeit, zumindest ich dürfte sie so erleben und von dem, was so gesangsmäßig an Resonanz im Raum zu spüren war, könnte ich mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen auch so ging. Gott liebt uns von ganzem Herzen und deshalb möchte er nicht, dass wir am Ende als Betrogene dastehen, als Menschen, die unter falschen Voraussetzungen, unter falschen Annahmen gelebt haben und irgendwann geht ihnen ein Licht auf und sie merken, sie wurden reingelegt und wenn man dann so aufwacht und merkt, oh, ich habe bisher was Falsches gedacht, was Falsches für wahr gehalten, dann kann das sehr erschreckend sein. In unserem heutigen Bibeltext, da ist eine ganz wichtige Wahrheit für uns in unser Leben hier in dieser Welt drin. Und das möchte ich mir mit euch anschauen. Jakobus 4, die Verse 13 bis 15. Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Und wisst nicht, was morgen sein wird? Was ist euer Leben? Dunst seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Ich denke, ihr erahnt es, diese wichtige Wahrheit, von der ich gesprochen habe, die finden wir in Vers 15. Wenn der Herr will. Also wenn Gott es möchte. Wir Menschen, wir planen, wir überlegen, stecken uns Ziele, nehmen uns was vor. Wir haben vorhin das bei Mr. Peaks gesehen, wie er sein Leben geplant hat, durchgerechnet hat. Ja, und dann passieren so Sachen, dann plötzlich fällt was runter. Hat seine Predigt geplant und plötzlich passieren Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat. Das gehört zum Leben dazu. Wir haben einen Geist von Gott gekriegt, der schlau ist, der Dinge kombinieren kann, der vorausschauend sein kann, der überlegen kann, erwägen kann, berechnen kann. Das gehört zum Leben dazu, wie Gott uns geschaffen hat. Gott will, dass wir das können, sonst hätte er es nicht in uns reingelegt. Und diese Fähigkeit, wir dürfen sie einsetzen, wir sollen sie sogar einsetzen. Wie blöd ist es, wenn man einfach immer nur das Geld raushaut und am Ende des Monats ist kein Geld mehr da und man muss dann irgendwo betteln gehen. Das ist einfach blöd. Also Gott möchte das nicht. Also er hat schon uns zu Recht unseren Grips gegeben. Und wozu diese Fähigkeit, die Gott uns gegeben hat, vorausschauend zu sein, zu planen, zu abzuwägen, zu überlegen, das sehen wir zum Beispiel bei Veranstaltungen. Ja, also so ein Gottesdienst, der muss vorbereitet sein. Sonst ist es nur ein Reingestolper. Natürlich kann man es auch spontan machen, man kann auch es ganz anders gestalten, wäre auch mal interessant. Ja? Aber meistens ist es doch hilfreich, wenn man was vorbereitet. Zum Beispiel den Gottesdienst in 2 Wochen beim Wein- und Blütenfest. Da ist es schön, wenn man dazu einladen kann. Dazu muss aber auch das Festzelt dastehen auf der Wiese. Dazu muss eben eine Technik da sein, dass man dann auch gut akustisch das hören kann. Und sonst kann man keine Leute dazu einladen, sonst ist es einfach alles ein Zufallsgeschehen. Wenn man ein Haus baut, Leute, die ein Haus planen, die merken, wie wichtig es ist, an die Sachen vorher zu denken, denn wenn mal die Wände stehen und man ist dann drin in dem Haus und stellt fest, Käse, ich hätte mir das eigentlich anders vorgestellt, ja, da ist es dann blöd. Also, wenn wir Sachen gut vorbereiten, gut durchdenken, dann kann man am Ergebnis oft sehen, was da in dieser Fähigkeit Geniales drinsteckt. Ich habe so ein Faible entwickelt, auch Sachen gut vorzubereiten, zum Beispiel beim Urlaub. Das Internet bietet so viele Möglichkeiten, sich schlau zu machen über Erfahrungsberichte und mal bei Google Maps gucken, wie sieht es da aus und so weiter. Man kann da richtig voll reingehen und der Mr. Peaks hat es ja auch deutlich gemacht, ja, wie er sein Leben plant und es durchrechnet. Wir können es auch damit übertreiben, das war ja dann dieses betrübliche Ende bei Mr. Peaks, wo ihr so richtig gemerkt habt, jetzt war ihm seine ganze Planung so wichtig, dass er Zeit für die Freundschaft nicht mehr hatte. So kann es uns gehen. Hier in unserem Predigttext stellt Jakobus seinen damaligen Zuhörern und Lesern reisende Kaufleute als Beispiel vor Augen. Anscheinend war das damals so für die Gesellschaft so sehr anschaulich für die Zuhörer. Also Leute, die ihren Grips nutzen, um Profit zu erwirtschaften, die sehen, wo kann man Kohle machen und womit kann man Kohle machen und dann ja, zu überlegen, da gehe ich dann für ein Jahr hin, dort kann ich lukrativen Handel machen und komme dann mit einem Haufen Knete wieder zurück, haben den Gewinn, den sie da winken sehen, schon vor Augen. Wenn man sich jetzt den Text ganz genau anguckt, ich habe da auch ein paar Kommentare studiert, die meisten waren der Meinung, dass der Jakobus nicht das kritisiert, dass man durch Handel Gewinn erwirtschaftet. Da scheint er gar nichts dagegen zu haben. Was er kritisiert, ist, dass bei diesen eigenen Planungen Gott ausgeklammert wird, dass der außen vor ist, dass der eben nicht mit reingenommen wird. Und das zeigt sich dann eben in dem, was da gesagt wird. Gott aus den eigenen Planungen ausklammern. Das ist eigentlich das Normalste der Welt, wenn man sich anguckt, wie es bei uns so läuft, in der Gesellschaft und auch oft in der Christenheit. Wir machen da gar keine so große Ausnahme. Und das betrifft eigentlich alle Lebensbereiche, nicht nur das Erwirtschaften von Gewinnen. Und ich denke, die Leser damals, oder die Hörer damals, die haben schon gespürt, auch wenn sie jetzt nicht reisende Kaufleute sind, dass Gott ihnen da was zu sagen hat. Wenn wir Gott aus unseren eigenen Planungen ausklammern, dann klammern wir die grundlegendste Tatsache unserer Existenz aus. Und das kam jetzt auch in den Liedern rüber, schon ganz zu Beginn des Gottesdienstes. Es gibt einen Schöpfer und dieser Schöpfer erhält sich zwar weitgehend zurück, aber er hat seine Hoheit über alles Geschehen in dieser Welt, im Großen und Ganzen und auch in unserem kleinen Leben. Er hat sich diese Hoheit behalten. Wenn Gott will, dass wir leben, dann leben wir. Und dann können wir auch dies oder das tun. Dann können wir planen, uns Gewinne erhoffen und vielleicht auch tatsächlich Gewinne machen. Aber wenn Gott entscheidet, dass Schluss ist, dann ist Schluss. Da können wir uns gar nicht gegen wehren. Jakobus hat ja dieses Bild von diesem Dunst. Unser Leben ist wie ein Dunst. Ich fand das so eine schöne Übersetzung mit dem Dunst. Das ist so, ja, wie wenn man im Winter ausatmet. Das ist dann so ein Dunst, den man dann so sieht. Und manchmal bleibt er länger in der Luft zu sehen, manchmal verschwindet er. Oder auch Kochtopf, wenn man den öffnet, dann sieht man den Dampf aufsteigen. Und er hält sich so eine Weile, aber dann ist er auch wieder weg. Dunst, Dampf bleibt nicht. Er hat keinen dauerhaften Bestand. Wenn wir unser Leben angucken, ganz realistisch, nüchtern, das Leben von unseren Großeltern, vielleicht haben wir auch schon unsere Eltern verloren, vielleicht haben wir auch schon Kinder verlieren müssen. Unser Leben hat keinen dauerhaften Bestand. Das vergessen wir schnell oder machen es uns vielleicht noch nicht mal bewusst. Es gibt Leute, ich weiß nicht, ob ihr die auch kennt, die so gehen so ganz zielgerichtet durchs Leben und denen scheint irgendwie immer alles zu gelingen. Was die anpacken, ja, das klappt irgendwie, die erreichen das, was sie wollen. Das sind so die Erfolgreichen, die ja, Karriere machen, die was darstellen, die irgendwie ja, immer auf der Gewinnerseite des Lebens zu sein scheinen. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ich kenne es, dass da manchmal so ein Funke Neid kommt, der vielleicht auch sogar ein bisschen größer ist auf solche Leute. So wäre ich eigentlich auch gerne. Aber wenn man es sich mal genauer anschaut, ist das eigentlich hochgefährlich, wenn einem alles gelingt im Leben. Wenn man immer Erfolg hat. Dann kann es nämlich sein, dass einem das Bewusstsein dafür fehlt, dass das Leben doch nur ein Dunst ist. Auch wenn der vielleicht ganz groß und mächtig erstmal wird und vielleicht sogar schön aussieht, dieser Dunst. Aber egal wie viel Erfolg man im Leben hatte, irgendwann ist hier vorbei. Irgendwann wird sich auch der größte Erfolg auflösen. Vielleicht redet dann noch die Nachwelt von einem, so Einstein, ja, größter Physiker aller Zeiten oder so irgendwie. Aber was hat Einstein davon? Nix. Wenn der Herr will. Das ist die alles entscheidende Voraussetzung für das, was in dieser Welt geschieht. und für alles auch in unserem eigenen Leben, wie groß oder klein es ist. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, mit dieser Aussage, wenn der Herr will. Es kann einem nämlich so gehörig gegen den Strich gehen, wenn der Herr anders will, als man möchte. Es kann einen richtig ärgerlich machen. Wenn man was vorhat und dann gibt es einen, der sagt, niente, so nicht, Tobias. Dann meldet sich in mir auch dieses, was in uns Menschen so tief drinsteckt, dass wir gerne autonom wären, so ganz frei und selber die Regeln geben könnten. Ja, wenn der Herr will. Ich glaube, das ist mit die schlimmste Herausforderung für unser menschliches Ego, wenn der Herr nicht so will wie wir. Wenn ich nicht verstehe, wie er die Dinge führt, wenn ich es nicht nachvollziehen kann oder einordnen kann, was geschehen ist in meinem Leben oder was passiert in dieser Welt. Ich glaube, es ist mit die größte Kränkung für unser menschliches, sündiges Ich, das besser meint als Gott zu wissen, was gut ist für die Welt oder für mich selber, was das Richtige und was das Falsche ist. Ich finde es immer so spannend, wenn Leute sagen, wie man in der Corona-Zeit es hätte machen müssen von Seiten der Politik aus. Wow, die hätten das gewusst. Die hätten gewusst, wie man da richtig mit umgehen muss. Wow, stark. Es gibt Leute, die haben diesen tiefen Einblick und diesen Überblick. Wow. Ich finde es dann sehr angenehm, wenn ich von Leuten höre, boah, also sie hätten nicht in deren Haut stecken wollen, die Verantwortung getragen haben. Jetzt im Rückblick ist es so leicht zu sagen, so und so hätte man es machen müssen. Unser menschliches Ego, das weiß, wie es sich das vorstellt, damit es gut ist in dieser Welt oder in ja, der großen, weiten oder auch in der eigenen. Wir würden so gerne nach unserer eigenen Fasson selig werden. Und Gott sollte sich da gefälligst dran halten. Und ein souveräner, ein gerechter, ein heiliger, ein wahrhaftiger, ein unbestechlicher, willensstarker, unbeugsamer Gott, der passt uns da unter Umständen gar nicht so in den Kram. Dabei hat unser menschliches Ego nur durch die Sünde die Verbindung mit Gott und seinem Herzen verloren. Und damit kommt uns Gott so als Spielverderber dann vor, wenn es nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wir haben vor 2 Wochen Ostern gefeiert. Ist schon wieder so lange her, aber eigentlich noch gar nicht lange her, zumindest für mich. In meinem Bewusstsein wirkt es, ja, als wäre das schon wieder 3 Jahre her. So viel war schon wieder von der Intensität in der Zeit der Zeit. Wir haben vor 2 Wochen Ostern gefeiert. Und Ostern ist seit der Erschaffung dieser Welt das bedeutendste Ereignis der Welt- und Menschheitsgeschichte. Weil Gott uns da Einblick gegeben hat in sein Herz. Das hat er lange vorbereitet im Alten Testament. Wir haben ja oft im Alten Testament Schwierigkeiten, ich auch. Weil ich denke, oh, eigentlich habe ich gar keine Lust auf diesen Gott, wie er da präsentiert wird, so strafend und Gerichte vollstreckend und so weiter. Das ist so das, was für mich dominant ist, was im Alten Testament rüberkommt. So dieses Richtende, dieses Harte. Ja, oh, ich mag dieses Gottesbild nicht. Aber es gehört dazu. Er hat sich so offenbart. So hat er angefangen. Und langsam fange ich an zu verstehen, warum er das gemacht hat. Es hat ganz viel mit uns und unserer Sünde zu tun. Und Gott hat uns mit Ostern wirklich sein Herz geöffnet. Tiefer geht's nicht. Und dafür habe ich ein Bild mitgebracht. Ich fand es so genial, als ich das mal gefunden habe im Internet. Eine Bibel aufgeschlagen, eine Dornenkrone. Und das Licht, das durch die Dornenkrone fällt, wirft als Schatten ein Herz. Die ganze Paradoxie dessen, was wir so an Gott nicht verstehen, was uns ja, Not macht, warum ich eben sage, oh, dieser alttestamentliche Gottes, das Gottesbild, was darüber kommt, das ist mir unbehaglich. Und ich stelle aber fest, es ist irgendwie nötig gewesen, sonst hätte Gott diesen Weg nicht beschritten, wie er ihn beschritten hat, weil eben die Sünde ein Riesenproblem ist. Gott hat uns den gewaltigsten, den tiefsten Einblick in sein göttliches Herz gegeben, an Karfreitag und dann am Ostersonntag. Es war nicht der Wille des Herrn, mit seiner maximalen Überlegenheit über uns Sünder zu triumphieren. Es war nicht der Wille des Schöpfers dieser Welt, uns wie Würmer in den Staub zu treten. Er hätte volles Recht dazu gehabt. Unser Leben ist ja wie Dampf. Ja. Er hätte das tun können. Nee, was war der Wille Gottes? Aus seinem göttlichen Herzen heraus. Sein Wille war, sich unter uns zu stellen, sich uns Menschen auszuliefern, sich von uns in den Staub treten zu lassen, dafür steht die Dornenkrone. Sich unserem menschlichen Ego, unseren Seelenkräften, unseren Geisteskräften, unserer sündigen Anmaßung auszuliefern und daran zugrunde zu gehen, dafür steht die Dornenkrone. Es ist nicht Gott, der uns zugrunde richtet und diese Welt. Das ist nicht das, warum es im Alten Testament immer wieder so diese schwierigen Bilder gibt. Es ist die Sünde, die uns und diese Welt zugrunde richtet. Und das wird im Alten Testament schon angefangen zu offenbaren, deutlich zu machen. Es ist die Sünde, die uns ganz subtil von Gott abgeschnitten hat, der doch allein die Quelle allen Lebens ist, der Garant des Lebens ist, der das Ziel allen Lebens ist. Durch die Sünde ist ein Bruch da reingekommen. Und durch die Sünde ist dann eben das ganze Schlimme reingekommen, wo Gott einfach nicht zugucken kann und sagen kann, na, lass ich halt laufen. Dann wäre er kein liebevoller Gott, wenn er es einfach laufen lässt. Liebe und Gerechtigkeit, die gehören ganz eng zusammen, die lassen sich nicht trennen. Es war der Wille des Herrn, lieber selbst das grauenhafte Zugrundegehen durch die Sünde zu erleiden, als dass wir es dann in der Ewigkeit einmal erleiden müssen. So sehr liebt er uns. Kann aus so einem unfassbar liebevollen Herzen irgendwie Böses gegen uns kommen? Manchmal wundere ich mich, dass ich das immer noch selber manchmal denke, immer noch irgendwie vor Gott zurückschrecke und Angst habe, ob er da irgendwie das, was er will, ob das wirklich gut ist. Aber ich bin so dankbar, dass das immer mehr heilen darf in meiner Seele, weil das ist nicht, meine Seele ist da nicht geprägt worden von Gott und von dem, was in der Bibel steht, sondern von dem, was Menschen gelebt haben und wie sie ja über den Gott der Liebe geredet haben, aber mit so einer Verbissenheit, dass da keine Liebe zu spüren war. Seitdem die Sünde in der Welt ist, arbeitet der Schöpfer dieser Welt darauf hin, die Vernebelung, die durch die Sünde reingekommen ist, aufzulösen, damit wir sein wahres Wesen immer besser, immer klarer, immer tiefer erkennen und verstehen können. Nämlich, dass er die Liebe in Person ist. Dass unser Gott und Schöpfer immer gut ist, immer treu ist. Auch da, wo es nicht so aussieht, auch da, wo es sich nicht so anfühlt, auch da, wo es irgendwie in uns aufbegehrt gegen ihn. Gott möchte immer klarer rausarbeiten. Und da hat er vor 2000 Jahren nochmal so richtig Schmackes reingegeben, dass nur er der wirklich sichere Ort vor dem Bösen sein kann. Nur er kann der wirklich sichere Ort für uns vor allem Bösen sein. Sei es das Böse außerhalb der Welt, das uns bedrängt oder das von innen raus arbeitet. Er ist der einzig wirklich sichere Ort für uns. Und er wünscht sich, dass wir Vertrauen zu ihm gewinnen können. Das soll dieses Bild ausdrücken. Auch wenn wir es nicht verstehen, dafür steht die Dornenkrone, aber da steckt Liebe drin. Und da sollen wir ihm vertrauen und dranbleiben an ihm und seinen Willen höher achten lernen als unseren eigenen. Ich habe ja über die Predigt die Überschrift geschrieben, wohin soll die Reise gehen? Vielleicht ist es euch vorhin aufgefallen. Wohin soll die Reise unseres Lebens gehen? Wohin soll die Reise meines Lebens gehen? Wo will ich mal am Schluss sein? Soll die Reise unseres Lebens zu dem Gott gehen, der uns das Leben gab? Das heißt, soll die Reise dahin gehen, dass wir einmal im Himmel bei ihm sein werden, damit wir dort dann die wahre Vollendung unseres Lebens erfahren können, so wie es von Gott gedacht ist, wie es hier auf dieser Erde immer nur begrenzt möglich sein wird? Wollen wir das? Wollen wir wirklich zu unserem Schöpfer, der sich hingegeben hat, ganz persönlich, für jeden Einzelnen von uns, der das auf sich genommen hat, wofür die Dornenkrone steht, damit das, was dann als Schatten geworfen wird, in unserem Herzen ankommen kann? Wollen wir uns auf diesen Gott einlassen? Oder wollen wir doch lieber selber die Fäden unseres Lebens in der Hand halten? Wollen wir doch lieber selber versuchen, nach unserer eigenen Fasson selig zu werden? Das ist die Frage, die ich uns allen mitgeben möchte. Gottesdienst geht auch gar nicht mehr lang. Wir singen nach der Predigt nur noch ein Lied. Und Jesus hat den Preis für unsere Sünde bezahlt. Jesus hat den Preis dafür bezahlt, dass wir die Reise Richtung Ewigkeit antreten können und dort auch sicher ankommen werden. Den Reisepreis, den hat Jesus bezahlt, den Reisepreis in Richtung himmlische Ewigkeit. Für uns, für mich, für dich, für alle Menschen dieser Welt. Das ist vor 2000 Jahren passiert. Und Jesus will unser Reisebegleiter sein auf dem Weg dorthin in die Ewigkeit. Für uns alle. Und er möchte jeden, er möchte mich, er möchte dich, er möchte jeden Menschen dieser Welt liebend gerne in seine Reisegesellschaft mit aufnehmen und diese Reisegesellschaft dann auch sicher ans Ziel bringen. Ich möchte jetzt zum Schluss noch ein paar Fragen uns mitgeben. Erkenne ich die Liebe Gottes, die ewige göttliche Liebe zu uns dunstartigen Sündern? Dass er uns liebt, auch wenn wir in unser Leben nur ein Dunst ist. Wollen wir, will ich, willst du ihm vertrauen lernen? Nehmen wir das bezahlte, von Jesus bezahlte Reiseticket Richtung Ewigkeit an? Und wollen wir uns der Leitung von Jesus unterstellen, dass er der Chef sein darf? Und wollen wir Teil der von ihm geführten Gemeinschaft der an Jesus Glaubenden, also der Reisegesellschaft in Richtung Ewigkeit, wollen wir Teil dessen sein, Teil dessen werden? Mit diesen Fragen entlasse ich uns jetzt in das nächste Lied. Und dieses Lied, wenn wir das jetzt singen, das kann ein erster Schritt für dich sein, in diese Richtung zu gehen, indem du bei dem Lied meinst, was du singst. Wenn du es nicht meinst, dann singst lieber nicht. Ja? Und wenn du das meinst, was du singst, dann lebe und tu, was du gesagt hast in dem Lied. Vielleicht ist es ein erster Schritt in diese Richtung für dich, weil du noch nie so einen Schritt auf Gott zu gemacht hast. Du kannst natürlich dieses Lied nach der Predigtkeit auch nutzen, um neu zu bekräftigen, was du schon längst lebst und angefangen hast und zu sagen, und ich möchte das noch intensiver tun, ich möchte das wieder neu tun, ich möchte da reingehen. Unser Gott wartet auf uns und nicht erst in der Ewigkeit, sondern schon hier durch seinen Geist möchte er mit seiner Liebe in unsere Herzen reinkommen. Dazu will er uns segnen. Amen.